Wie Digitalisierung neue Geschäftsfelder für Gutachter schafft. Heute ein Interview mit Philipp Kuhn von SKP. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute habe ich mit dem Interview den Sachverständigen Philipp Kuhn, der auch Geschäftsführer ist der SKP Immobilien GmbH. Hallo Philipp, ich grüße dich.
Hi, grüß dich Timo. Danke für die Einladung.
Jawohl. Philipp, ich würde dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst und so sagst, wer bist du und vor allem, wie bist du denn ins Sachverständigenwesen gekommen? Das ist ja häufig kein ganz stringenter Weg. Und was machst du denn heute so?
Ja, danke dir. Kommen wir direkt zum Punkt. Mein Name ist Philipp Kuhn, bin jetzt Geschäftsführer der SKP Immobilien GmbH, bin mittlerweile auch schon 32 Jahre alt und habe erfolgreich zwei Kinder zur Welt gebracht, welchen ich dann, je nachdem wann wir ausstrahlen, auch morgen zum ersten Schultag begleiten darf. Also hoffe auch, was das Thema privat ist, habe ich schon gut Vorleistung getragen. Ansonsten, ja, was das Thema des Geschäftes angeht, warum wir ja heute auch eigentlich zusammensitzen. Ich habe den klassischen Weg gewählt, sage ich scherzenshalber immer. Ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht, so wie es viele auf dem Podium.
Nein, nicht klassischer Weg.
Ja. Ja, ist wirklich eine lange Geschichte. Ich versuche es aber gerne kurz zu fassen, sodass es auch für euch alle erträglich wird. Ich habe mich mit 18 klassisch selbstständig gemacht. Ich komme ganz ursprünglich aus dem Krankenpflegebereich. Ich habe mit 16 in einer großen Psychiatrie Krankenpfleger gelernt. Vielleicht ist das auch ein Vorteil, der jetzt nachwirkt, denn Unternehmenspsychologie ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Feld, was gerade auch im Immobilienbereich gar nicht schlecht ist, ab und zu mal sich damit auseinanderzusetzen. Bin aber dahingehend eher klassisch in die Vertriebsrichtung eingestiegen mit 18, bin von jemandem angesprochen worden, das Geld liegt auf der Straße und ich habe damals allein in München gewohnt, ohne groß Verwandtschaft um mich herum zu haben, die dann vielleicht auch mal sagen, hey, bist du dir sicher, wenn Geld auf der Straße liegt, dann wird es ja jeder holen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann dem hinterhergegangen, stand dann auch ruckzuck auf Tischen und habe geklatscht. Also ganz klassisch der Einstieg in die Vertriebsschulung. Habe dann aber auch schnell festgestellt, dass das tatsächlich nicht das ist, wofür ich mich abends vom Spiegel mit identifizieren möchte. Es war schlichtweg nicht nur mein Produkt, sondern auch einfach nicht der Weg, den ich für mich dann auch schon in so einem Jahr.
Was du da aufbetrieben? Waren es irgendwie Versicherungen oder war es ein Servomix?
Genau, also wir sind abends um 22 Uhr in der Vertriebsschulung auf die Straße geschickt worden und dann hieß es, jetzt sucht sich jeder mal eine junge Mutter mit Kind. Was man davon halten mag, bei Nacht jemanden auf der Straße anzusprechen, hat eine Mutter mit Kind. Es sind genau solche Dinge, wo ich dann am Ende gesagt habe, ist das dann wirklich das, was ich möchte? Ich war blöderweise recht schnell erfolgreich, war dann auch innerhalb von 6 Monaten in sehr jungen Jahren dazu auserkoren worden, eine klassische Struktur mit aufzubauen. Ja, habe dann aber Dinge schon von Beginn an hinterfragt. Nicht unbedingt, weil ich meine Zweifel hatte, sondern einfach, und so ist es jetzt auch im Sachverständigenwesen, ich möchte einfach Dinge verstehen, warum manche Dinge laufen, wie sie laufen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist in so einem klassischen Strukturvertrieb jetzt nicht unbedingt das, was gewünscht ist, sondern da soll marschiert werden und alle gehen in eine Richtung und einer gibt das Kommando und alle anderen dürfen hinterherlaufen. Ja, von daher war ein klassischer Weg. Ich glaube aber, ich habe da sehr viele Dinge mitgenommen, die mir jetzt oder auch vor allen Dingen, glaube ich, vor 5, 6 Jahren, wo ich wichtige unternehmerische Entscheidungen treffen musste, mir geholfen haben, auch gerade in dem Bereich wie das Sachverständigenwesen, was damals, jetzt bin ich 32, also vor knapp 14 Jahren, beziehungsweise da, wo ich dann die ersten Kontakte im Sachverständigenwesen habe, war ich dann 21. Nicht so wirklich State of the Art war, eine Sachverständigendienstleistung in der vertriebsorientierten Dienstleistung zu sehen. Ja, es sind einfach im Ursprung sind es einfach sehr viele Einzelkämpfer oder halt größere Unternehmen, aber jetzt nicht wirklich das, was man aus dem klassischen Strukturvertrieb oder Vertriebsunternehmen näheran kennt. Ja, und das war so ein bisschen der Ansatz, wo ich dann gesagt habe, naja, wenn es Versicherungen nicht sind, sollen es dann wirklich einfach Immobilien sein. Dann bin ich natürlich aber auch gerade in einem Ballungsraum wie München wahrscheinlich der 1101. Makler, der sich da hat man eine interessante Statistik vor ein paar Jahren vorgelegt bekommen. Da war es so, dass du prozentual mehr Immobilienmakler angemeldet hast im Gewerbe des Immobilienmaklers, als dass im Monat Transaktionen an Immobilienverkäufe stattgefunden. Bedeutet letztendlich ja, irgendjemand muss notgedrungen verhungern. Und da war dann so mein Thema, wo ich auch ehrlich zu mir sein musste und sage, naja, ist es jetzt wirklich der sinnigste Weg, aus einem Versicherungsprodukt ein Immobilienprodukt zu machen? Mir fehlt ja aber trotzdem genau die Grundlage, die es macht, um entspannt Unternehmer sein zu können. Und zwar das Netzwerk und natürlich aber auch der Kundenstamm, wo man darauf zurückgreifen kann. Jemand sagt, okay, ich kann auch befreit und ich als Person meine Dienstleistung am Markt anbieten. Ich bin halt relativ schnell in jungen Jahren diese Bittstellerrolle verfallen, zu sagen, ach lieber Kunde, ich bin doch wirklich der Beste, glauben Sie mir. Und irgendwann saß ich vor einem knapp 50-jährigen BMWler und habe damals aber auch noch eine Versicherung verkauft an ihn, habe das auch erfolgreich geschafft. Und er unterschreibt das Ding, legt dann den Zettel und den Vertrag vor mir hin, schiebt ihn rüber. Ich denke mir so, geil, passt. War am Ende auch geil, ja, also wir haben was gemacht, aber der hat da einen Satz gesagt und der war, Herr Kuhn, denken Sie, ich habe heute unterschrieben, weil Sie im Anzug und Krawatte vor mir sitzen. Und dann sage ich, esse ich nicht, sag ja bestimmt aus einem gewissen Grund. Und dann sagt er, Herr Kuhn, ich sitze wegen Ihrer Kompetenz vor Ihnen. Mir ist Ihr Alter klar, glauben Sie mir, ich bin auch nicht, in Bayern sagt man, auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Ich bin da, weil ich Ihre Leistung mag, weil ich das, was Sie machen, als seriös wichtig empfinde und nicht, weil Sie vor mir verkleidet sitzen. Weil, sind wir mal ehrlich, Herr Kuhn, wie oft tragen Sie in Ihrem Privatleben jetzt Schlips und Krawatte? Ja, und da hat er natürlich einen Punkt. Ja, und da ist so nach und nach bei mir der Gedanke gereift, es muss vielleicht einfach auch das richtige Ich sein, was am Markt auch akzeptiert wird. Es muss der richtige Kunde sein, der zu mir passt. Und es muss das richtige Produkt am Ende des Tages.
Ja, finde ich ganz spannend. Insbesondere, ich sag mal, klar, Anzug und Krawatte ist jetzt nicht für jeden was. Es gibt aus der Marketing-Sicht den sogenannten Anbieter-Avatar. So ähnlich wie es einen Kunden-Avatar gibt, sprich, wer ist denn mein optimaler Kunde? Gibt es auch genau das andersrum? Wie muss ich denn als Anbieter aussehen und wirken oder einfach auftreten, um als quasi ideeller oder optimaler Anbieter einfach wahrgenommen zu werden. Und das ist natürlich immer so ein Mittelweg, weil zum einen will man sich nicht zu arg verstellen und zu sagen, das, was ich an Kompetenz nicht habe, das versuche ich noch mit schöner Krawatte, Schlips und einem Anstecktuch irgendwie zu übertünchen. Am Ende des Tages bringt einem das natürlich nichts. Zu anderen sage ich natürlich auch, einen unprofessionellen ersten Eindruck kann auch wieder ganz schön nach hinten vorgehen, sodass da in meinen Augen auch so immer so ein gewisses Mittelwegsoptimum ist, noch das, womit man sich persönlich einfach entscheidet. Wenn man sagt, ich bin einfach ein Hemdträger, ich mag das lieber als ein Pullover oder ein T-Shirt, dann ist das das. Wenn man sagt, ich bin eigentlich eher immer ein bisschen legerer gekleidet, aber sofern es eben noch angemessen und seriös und professionell wirkt, ist das auch vollkommen fein.
Es muss du sein, ja? Du als Charakter musst das verkörpern. Und dann gibt es mit Sicherheit genau die Leute zu denen, was auch im Alltag passt. Ja, wichtig war das Learning daraus, die Authentizität zu haben. Also mich selber zu akzeptieren als der ich bin. Und das ist, glaube ich, ein langer und harter Weg, gerade wenn man sich auch in so jungen Jahren selbstständig macht. Weil, sind wir mal ehrlich, wer hat so richtig mit 18, wo soll es hingehen? Weil man sieht das, glaube ich, auch an der Entwicklung meiner Firma. Ich habe mich dann mit 18 halt selbstständig gemacht, war dann auch bis vor 3 Jahren weiterhin immer als Einzelunternehmer tätig. Hab dann über Umwege jemanden kennengelernt, der im Sachverständigenwesen tätig war. Wir haben dann da angefangen, im Gleihdarlehensbereich Objektbesichtigungen durchzuführen. Ja. und hatte da dann auch zum ersten Mal die Schnittstellen mit dem Thema Grundriss und Wohnfläche.
Okay. Aber heißt, das war zuerst der Versicherungsvertreter. Im Anschluss war, bist du dann wirklich in die Makler eingestiegen oder hast du es übersprungen, in Anführungszeichen?
Ich habe in meinem Leben noch nie eine Immobilie verkauft und habe es auch nicht vor. Ich fand es immer sehr sympathisch, was die Sachverständigenbranche mir konträr zur Immobilienbranche geliefert hat. Und sie war die Überschrift einer Neutralität und einer Bewertung der Sachen. Weil der Immobilienmakler an sich, also korrigiert mich gerne, gerne auch in den Kommentaren, aber ihr verkauft, oder man verkauft Leidenschaften, man verkauft nicht nur das Objekt. Aber da, man verkauft Emotionen, man verkauft Visionen. Und ich habe festgestellt, ich bin eher dann doch der sachliche Typ. Daher hat dann auch das Sachverständigenwesen deutlich besser zu mir gepasst. Plus, ich habe festgestellt, im Sachverständigenwesen ist gegebenenfalls das, was ich als mein Vertriebs-Know-how damals bezeichnen konnte, deutlich besser platziert, weil es ja weniger dieser krass dominanten und vor allen Dingen aber auch professionalisierten Vertriebe gibt, wie es in der Versicherung oder in der Immobilienmaklerbranche tätig ist.
Bei dir, da ist natürlich viel schneller auch ein Vorteil gegenüber Sachverständigen, die vielleicht früher Architekten waren, dann die Weiterbildung gemacht haben, aber eigentlich von Verkaufen oder vertrieblichen, ja, Know-how da eigentlich wenig bis nichts vorhanden ist, ja.
Und wie gesagt, Authentizität, ich musste es mir einfach eingestehen. Ja, vielleicht wäre ich auch schon einen Schritt weiter oder ich wäre schon ein nächster größerer Immobilienmakler in München oder es war nicht mein Weg. Ja, und von daher bin ich dann den des Sachverständigen weitergegangen. Dem zugute gehalten war dann damals auch noch, dass ich bin über Sprengnetter, habe mich dann da zertifizieren lassen, habe parallel noch mein Immobilienfachwirt über die IHK gemacht, um einfach auch der Selbstständigkeit so ein bisschen Futter und das, was ja doch immer noch wichtig ist in Deutschland, dass eben was auf einer Visitenkarte draufsteht, ich dem Ganzen da schon auch noch ein bisschen ja, eine Grundlage bilde. Nichtsdestotrotz finde ich Wissen und Bildung nicht grundsätzlich nicht verkehrt. Na klar, es ist im Vertrieb nicht immer der, der am höchsten gebildet ist, ist auch im Vertrieb der Beste. Aber wie gesagt, ich musste auch erstmal das Sachverständigenwesen an sich kennenlernen. Wie alle wissen, wenn du dich zertifizieren willst, brauchst du sowieso auch eine gewisse Grunderfahrung und die auch meines Erachtens nach da völlig richtig gesetzt ist. Nichtsdestotrotz war ich dann in der Zertifizierung so knappe 25 Jahre alt und habe gemerkt, wie der Markt mir entgegenkommt zum ersten Mal und ich von dieser Bittstellerrolle, die ich in meinen Anfängen der Selbstständigkeit kennengelernt habe, ja ein Oh, ein ja, ein erachtenswerter junger Mann, der sich mit 25 Jahren traut, in eine vermeintlich trockene Rolle wie die eines Sachverständigen, ja, sie traut da reinzugehen in dieses Thema und bin da natürlich auch von Sprengnetter eigentlich ganz gut aufgefangen worden und es hieß so ein bisschen so der neue Junge, der uns vielleicht auch hilft, das Sachverständigenwesen. Jetzt bist du natürlich aber auch ungefähr in meinem Alter, von daher sind mir so ein bisschen die jungen Wilden damals. Und ich habe festgestellt, ey, vielleicht ist das ja genau das Thema, wo ich trotzdem aber auch Vertrieb, Unternehmer, aber trotzdem auch mit gewissen, und da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, das Thema Wohnfläche, mit gewissen Gesetzesgrundlagen einfach auch einen Rahmen gibt, was dabei, jetzt macht sich meine Kamera selbstständig, was einfach auch trotzdem dabei hilft, wenn man das notwendige Fachknow-how hat und weiß, wo sind gewisse Parameter hinterlegt, dass ich mir die auch holen kann. Das ist natürlich im Vertrieb wiederum ein bisschen anders, aber so war das die Mischung, die mir da in jungen Jahren dann gesagt hat, okay, lass doch mal den Weg weitergehen.
Okay. Du hast angesprochen gerade vorhin, bist du in den Kleindarlehensbereich zusammen mit einem Geschäftspartner. Heißt, du bist direkt dann von dort, hast du quasi direkt die SKP gegründet oder war das jetzt ein späterer Weg? Nee, die SKP oder das Jahren gegründet.
Genau, also wir haben dann da in, ich glaube, das war noch so mit 23, 24 ging das so los. Habe dann da mein erstes Mal das Vertriebs-Know-how versucht mit einfließen zu lassen und habe geschaut, kann ich jedenfalls mir wie eine Art Naja, so wie es jetzt auch einschlägige Unternehmen am Markt machen, aber wie kann ich gegebenenfalls mir ein Netzwerk aufbauen von Objektbeschäftigern, die in meinem Namen quasi Aufträge für Banken fahren und ich nehme mir überall einen Overhead weg. So dachte ich damals mit dem Vertriebsansatz zu sagen, im Grundsatz bin ich ja dann vor einem Immobilienmakler, wenn es die Bank dann braucht wegen der Refinanzierung, whatever, beim Kunden und kann vielleicht so auch Leads wiederum abgreifen durch eine Empfehlung, weil der Kunde zu mir sagt, ach Herr Kuhn, jetzt sind Sie ja sowieso da für die Bank, hätten Sie gegebenenfalls dann auch einen Immobilienmakler, den Sie mir empfehlen. Das Empfehlungsgeschäft kennen wir alle, aber gerne, ja.
Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen den Hörer abholen. Und zwar, was hast du damals gemacht als im Kleindarlehensbereich und was macht die SKP heute? Weil ich glaube, wenn das nicht erklärt wird, dann ist es jetzt so ein bisschen ja, schwierig nachzuvollziehen.
Also wir haben so einen klassischen Weg im Sachverständigenwesen begonnen. Erstmal aufgrund der fehlenden Berufserfahrung, erstmal im Kleindarlehensbereich angefangen mit Objektbesichtigungen. Da startet man mit einer Außenbesichtigung, man verifiziert quasi erstmal für die Bank, dass das zu finanzierende Objekt tatsächlich auch existiert. Man sammelt Erfahrung, darf dann auch mal in die Objekte rein. Das haben wir so lange gemacht, bis wir zu zweit dann im Monat über 300 Objekte im Gebiet Bayern allein besichtigt haben, allein terminiert haben. Ja, von den Arbeitszeiten wollen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aber da habe ich auf jeden Fall kennengelernt, dass man auch, und da kann ich ein bisschen aus Nähkästchen plaudern, wir haben zum Teil 25 bis 30 Euro Pauschale pro Auftrag erhalten, wo man sich jetzt natürlich erstmal fragt, wie hat denn der Kerle das dann geschafft, davon überhaupt zu leben oder darauf was aufzubauen? Aber rechnet dann mal, wir waren so ein Schnitt zwischen 60 bis 80 Euro pauschal, mal 300 Euro im Monat, plus das Alter mit 23, 24. Ich habe auch jetzt noch nicht, ich habe Kinder, ja, aber ich habe auch da als nicht in der Penthouse-Wohnung gewohnt, sondern auch da relativ ja, einfach und einfach auf das konzentriert, was mich gerufen hat. Hab dann aber trotzdem festgestellt, naja, so ein Gutachten mit 500 bis 1500, also so Kurzgutachten oder eine Marktpreisexpertise haben wir es dann damals auch genannt, ja, vielleicht schon nochmal ein Hebel, was ich dann wiederum als Kopf der Struktur bedienen kann und die Leute in der Struktur unter mir beschäftigen sich dann eher mit den Kleindarlehen. Ja, mit SKP sind wir jetzt das Endprodukt aus dieser Erfahrung. Ich habe zwischenzeitlich dann noch bis zu 30 Kurzgutachten mit Beleihungswert für große Teilankäufer in Deutschland geschrieben. Habe aber auch immer wieder das Thema Grundriss und Grundfläche von den Banken herangetragen bekommen. Und die Kunden haben auch gefragt, hey, die Bank braucht jetzt eine Aktualisierung oder die akzeptieren meine Daten nicht. Und ja, um das ein bisschen abzukürzen, SKP ist jetzt das Endprodukt aus dieser gesamten Geschichte, wo ich auch noch ein paar Jährchen übersprungen habe. Auch ein paar Jährchen, die, ja, ich glaube, heute hören auch ein paar zu, die wahrscheinlich auch erstmal mit einem kleinen Leidensweg begonnen haben, bevor sie dann hoffentlich, toll, 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 klopfen auf Holz, bei heute dann trotzdem als Unternehmer da sitzen. Aber ja, das Endprodukt ist das, dass wir heute keine Gutachten mehr schreiben. Wir schreiben, wir machen keine Kleindarlehensbesichtigung mehr. Das Einzige, was wir wirklich noch machen, ist deutschlandweit Grundrisszeichen und Wohnflächenberechnung. Ja, jetzt wäre wahrscheinlich gleich die Frage, warum?
Ja, zum einen des Tipp gibt es ja nicht nur die Nachfrage. Also, weil werden nicht teilweise noch die Grundrisse und so weiter aus den, keine Ahnung, 50er, 60er, 70er Jahren weiterverwendet? Oder gibt es da inzwischen irgendeine Pflicht, von der ich persönlich noch nichts weiß, die einfach dazu führt, dass jetzt sehr, sehr viele ja, Grundrisse oder Wohnflächenberechnungen neu gemacht werden müssen?
Also zum einen hast du erstmal das Problem, in der Regel leben die Leute, die damals die Unterlagen erstellt haben, leben jetzt nicht mehr. Sprich, Nachfragen können in der Regel nicht beantwortet werden. In Bayern sind einfach auch Architektenpläne nicht gestempelt oder unterschrieben, was auch meistens ein Haftungsthema ist. Wenn du jemanden hast, der plant und jemand anderen, der erstellt oder baut, dann wird der Architekt, wenn er das Ganze nicht begleitet, dann nicht dafür garantieren, dass am Ende dann noch das dasteht, was es ist, sondern dann sind es erstmal Planunterlagen. Leicht auch vermeintlich vom Kunden als finale Grundrisse angesehen werden. Das größte Thema ist aber in Deutschland immer die Gesetzgebung oder die rechtlichen Rahmen, Bedingungen und die sind einfach mit der Wohnflächenverordnung Anfang der 2000er Jahre im Wohnimmobilienbereich klargestellt worden in Teilen. Auch da könnten wir, glaube ich, eine extra Folge drüber machen, was ich davon denke und halte. Und ist wirklich die Klarstellung in den einzelnen Punkten so klar, dass wir hier ein ganz einfaches Geschäft haben. Und ich beschäftige mich jetzt 7 Jahre ausschließlich mit dem Thema Wohnfläche und wir haben immer noch einmal im Monat bestimmt einen Fall, wo wir uns angucken und sagen, holla die Waldfee, was machen wir jetzt damit?
Genau.
Ja, aber da basiert so ein bisschen drauf. Damals hatten wir noch 3, 4 verschiedene Berechnungsgrundlagen, die alle zum Endergebnis Wohnfläche geführt haben. Das hat man dann Anfang der 2000er mit der Wohnflächenverordnung ein bisschen klarer oder enger strukturieren. Die meisten kennen auch noch die zweite Berechnungsverordnung und dergleichen. Das ist da alles ein bisschen schlanker versucht worden, schlanker zu halten. Was bedeutet, dass wenn jetzt Frau Müller heute finanzieren will und hat nur Wohnflächenunterlagen aus 1950 und sagt sie aber auch noch dazu, hey, ich habe 2000 oder 1995 auch mal renoviert oder noch schlimmer nach der Wohnflächenverordnung im Anschluss modernisiert und umgebaut und sind noch ein paar Wände raus, dann wird die Bank dir heute in einem sehr hohen Prozentteil sagen, liebe Frau Müller, da müssen wir mal aktuell kurz reingehen. Ja, die Gründe dafür sind, glaube ich, allen, die sich ein bisschen mit Wirtschaft und Politik beschäftigen, klar. Geld ist nicht mehr so leicht und günstig zu erhalten, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und meistens, wenn das passiert, ziehen halt die Banken dann auf die Kreditrichtlinie nach. Und dann hast du, ja, du kannst nicht sagen Pflicht, aber du hast so eine verkappte Pflicht. Zumindest wir das. Wir haben das, was wir jetzt monatlich an Aufträgen machen, haben wir vor 3 Jahren fast in einem Jahr gemacht. Na klar, haben wir uns darauf spezialisiert und ausschließlich dieses Thema jetzt auch mit Marketing angegangen. Aber man merkt schon die massive Verschärfung der Sicherheitsgrundlagen für die eine Bank zum Dir fangen.
Okay, würde mich jetzt interessieren, noch, weil es ja sehr häufig so ist, dass wieder jedes Bundesland da ein bisschen seine eigene Süppchen kocht. Gibt es irgendwelche bundesweiten, sagen wir mal, Regularien oder ist er wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich?
Mensch, Timo, da fragst du jetzt aber. Nein, das war natürlich, ja, das war natürlich was, das habe ich in meinem schwersten Jahr der Selbstständigkeit 2023 bitter erfahren müssen. Wir waren damals bis Mitte 2023, Oktober 2023, was so genau, waren wir nur regional in Bayern tätig. Haben wir auf einmal angefangen, weil, ja, 2023 ist, glaube ich, vielen auch ein Begriff, wollen nicht weiter darauf eingehen, war ein hartes Jahr, nach einem goldenen Jahr in 2022, hat das dazu geführt, dass wir notgedrungen von heute auf morgen expandieren müssen. Ich bin einmal in der Woche dann noch nach Hamburg hochgefahren, in der Früh hin, in der Nacht wieder zurück, um da dann Wohnflächen zu ermitteln und auf einmal geht so ein Ding vor der Tür und das nennt sich dann Bauordnung. Und davor steht noch Landesbauordnung. Und dann sagst du, okay, Landesbauordnung, Aufenthaltsräume, Raumhöhe. Ich dachte, wir gehen nach der Wohnflächenverordnung. Naja, und dann sagst du, ja klar, Bayern, nimmst du das halt mit, womit du tagtäglich zu tun hast, also die Wohnflächenverordnung und die Landesbauordnung Bayern. Und dann sagst du, na, macht ja gar keinen Sinn, dass in Berlin leben ja jetzt nicht größere oder kleinere Menschen. Warum sollte da ein Aufenthaltsraum eine andere Höhe haben, als es in Bayern ist? Kann jetzt alles ausführen, warum, wieso, es gibt Hintergründe und es gibt Erklärungen dafür. Aber klar, wir haben dann auf einmal festgestellt, hey, nur weil du Experte im Bereich Bayern bist, heißt das noch lange nicht, dass du auch die Landesbauordnung in Berlin, Nordrhein-Westfalen, whatever, verstanden hast. Ja, also da gerne mal rein. Das Thema Wohnfläche ist leider auch da ein sehr unterschiedliches oder volatiles Gefühl.
Okay, bedeutet aber auch, um das wieder ins Positive, weil inzwischen habt ihr aus den Erfahrungen gelernt, um es ins Positive zu ziehen. Inzwischen kennt ihr euch auch in jedem Bundesland aus, was da jetzt aktuell rechtlich, sage ich mal, wirklich Stand der Dinge ist, sodass, wenn zum Beispiel ein Sachverständiger sagt, ey, ich brauche jetzt eine Wohnflächenberechnung und ich habe keine Lust, das Ganze selber zu machen, dass man euch da auch mit ins Boot, wenn ich es mal holen kann.
Definitiv. Sonst, Timo, kann ich keine Unterschrift und keinen Stempel drunter setzen. Das ist, glaube ich, das A und O bei unserer Dienstleistung. Der feiert unser Makler oder Makler auch nicht unbedingt, weil wir schöne Grundrisse darstellen. Hoffentlich vielleicht auch. Aber hauptsächlich darum, dass meine Unterschrift und mein Stempel drunter ist, indem ich quasi auf einer Bank signalisiere, ich verifiziere dieses Thema Und ja, mit zwei Kindern, glaube ich, schläft man recht unruhig, wenn man da Dinge abstempelt, wo man nicht mehr Experte ist. Aber ja, auch da gab es eine Entwicklung. Ja, am Anfang haben wir alle Google-Fenster offen gehabt, die man sich so vorstellen kann, in den verschiedenen Bundesländern. Wir haben es dann aber auch relativ schnell gemerkt, das wird ein Nightmare. Ja, da wirst du irgendwann nicht mehr froh. Liest man das um? Ja, das ist die eine Hälfte von der Stadt ist Bayern und die andere ist wie ein anderes Bundesland. Das muss einfach eingehen in dein täglich Brot. Und wir haben es dann letztendlich darüber gelöst, dass wir ja, in eine Modellierungssoftware mit investiert haben und haben da einfach unsere Vorgaben oder die Vorgaben der jeweiligen Länder anhand der Postleitzahlen auch direkt in die Software mit einfließen lassen, sodass die Software über die Höhenkennung nur beispielsweise, wenn es um die Raumhöhe geht, da ein Warnsignal gibt, hey, entspricht nicht oder entspricht schon. Weil wir müssen auch ehrlich sein, Bayern ist ein gutes Beispiel. Wenn du nur den ersten Satz liest, steht in der Landesbauordnung drin, Aufenthaltsräume brauchen 2,40 Meter in Vollgeschossen, in Dachgeschossen über 50% der Grundfläche über 2,20 Meter. Und dann kommt ganz am Ende ein Satz, Ausnahmen der Gebäudeklasse 1 und 2. So, und dann haben wir das eigentlich am Anfang jetzt mal, um auch hier so ein bisschen, ja, nicht nur die heile Welt zu generieren. Das liest man ja erstmal so drüber und man sich so denkt, naja, da steht ja drin, Raumhöhe X muss da sein. Schaust du dir so den letzten Teilsatz an und dann guckst du, was sind Gebäudeklassen? Dann guckst du rein, okay, Einfamilienhäuser, bestimmte Größe, einseitig angebaut, nicht angebaut. Bedeutet, jedes Einfamilienhaus in Bayern ist eigentlich völlig egal, wie hoch die Raumhöhe ist, weil solange es Gebäudeklasse 1 ist und eine bestimmte Fläche nicht überschreitet, ist die Raumhöhe völlig irrelevant.
Ja.
Ah, Mensch, jetzt gehe ich nach Berlin, dann habe ich ja da dieselben Ausnahmeregelungen, brauche ich mich ja mit dem Thema Raumhöhe bei Einfamilienhäusern gar nicht mehr beschäftigen. Ja, glaubst du, dass dieser Teilsatz dann in den anderen Bundesländern auch mit dasteht?
Nee, leider nicht.
Dann wird es langsam kompliziert, ja. Und wenn du dann den Programmierer zum 15. Mal anrufst und sagst, ja, nee, in dem Bundesland ist es wieder so, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was ist denn da eigentlich los in unserem Land? Ja, aber ja.
Okay. Das heißt aber vor allem auch, ihr müsst natürlich auch die Gesetzeslage sehr, sehr gut im Blick behalten, was sich wie entwickelt, weil ihr es eben alles direkt mit in eurer eigene Softwarelösung auch mit implementieren müsst. Ansonsten ja am Ende des Tages vielleicht die falschen Grundrisse erstellt oder eben vor irgendwas haftet, was so gar nicht richtig ist nach aktueller Gesetzeslage. Okay. Was mich dann interessieren würde, ist, weil so wie bei VOK Digital, das Digital ja schon im Namen ist, ist auch eure Dienstleistung nicht mehr der klassische. Ich gehe vor Ort und hole den Zollstock raus und vermesse alles. Und ihr habt das Ganze, ich sag mal, ein bisschen eleganter gelöst. Hol mich da mal kurz ab. Wie sieht denn jetzt aktuell, sage ich mal, so ein typischer Arbeitsprozess aus von, okay, ich weiß, ein Grundriss soll erstellt werden und eine Wohnflächenberechnung und wie so die einzelnen Schritte sind und was vielleicht dann der Sachverständige machen muss, wenn er jetzt sagt, ich brauche sowas und will es nicht selber machen, und was ihr dann macht.
Natürlich führen viele Wege nach Rom. Ja, also braucht man niemandem sagen, du wirst auch heutzutage, egal ob jetzt 2,25 oder 2,35 oder 2,50 ist, du wirst immer mit einem Zollstock Länge und Breite von einem Baum messen. Aufgrund dieser schnellen Expansion aber in dem Jahr habe ich festgestellt, wir haben damals mit Magic Plan, mit einem iPad und einem Handlaserscanner die Grundrisse direkt beim Kunden vor Ort gemessen und auch gezeichnet. Habe dann aber festgestellt, das mache ich und mein Kollege aus der Routine der letzten 3 Jahre, die wir bei der Bank sammeln durften im Zuge der Kleindarlehenssubvention. Sprich, das Haftungsthema hat jetzt nicht jeden Tag ein Damoklesschwert über meinem Kopf gestanden. An dem Tag, wo ich aber gesagt habe, wir bieten das ausschließlich auch als Einzelunternehmen, SKP vielleicht, um euch abzuholen, hieß damals Sachverständigenbüro Kuhn und Partner. Da man einen offiziellen Partner braucht, wenn man die GmbH dann unter Partner schreiben möchte und da kein offizieller Partner außer Kooperationspartner, welche da nicht dazu gelten, ja, war mir das dann verwehrt, deswegen dann die Abkürzung von SAP. Kam es aber dann dazu, da ich festgestellt habe, oh Gott, wie soll ich denn verifizieren, ob der Herr Schnitt, der vielleicht gestern auch noch auf dem Oktoberfest war, um das jetzt mal zu dramatisieren, dann 3 Stunden nach Thüringen gefahren ist, da was gemessen hat und mir einfach nur das Endprodukt als 2D-Plan auf einem Tablet als PDF zur Verfügung stellt, wie soll ich das verifizieren und dafür gerade stehen? Und da kam ich schnell ins Schwanken und habe gesagt, oh Gott, ich glaube, so kann ich nicht schlafen. Ja, dann stand ich ähnlich mit 18 vorm Spiegel und habe gefragt, ist denn das das, was ich wirklich möchte? Möchte ich dieses Risiko für mich eingehen? Und dann standen, nee, es war eine Weiterbildung auch von Sprengnetter, wiederum über das Thema Wohnfläche. Ich habe mich mit den Dozenten dann da auch so ein bisschen unterhalten. Wir haben recht viel Spaß gehabt, ähnlich wie mit dir jetzt wegen der Landesbauordnung. Und dann sagt irgendwann ein Kollege so rein und sagt, kennt ihr denn das Thema Matterport schon? Dann sage ich so, was ist denn Matterport? Und dann sagt er, vergiss das Wort Matterport, hast du dich schon mal mit 3D-Laserscanning oder 3D-Kameras beschäftigt? Dann sage ich, nee, hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, außer das, was jeder gleich sagen wird, teuer. Teuer und wahrscheinlich auch einfach massiv aufwendig, Daten aus diesem Gerät zu extrahieren. Ich war noch viel blauäugiger. Ich dachte mir, wenn ich bei Leica anklopfe und kaufe mir da ein BLK 360 für 15.000 oder 20.000 Euro, was das damals gekostet hat, dann drücke ich am Ende auf den Knopf und hinten kommt das Fax raus mit dem fertigen Grundriss. Aber weil nicht. Ja, dann fängt erst das Problem an, weil dann unterhalten wir uns über Punktwolken und Software. Aber das da vielleicht ein bisschen tief. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Trotzdem war für mich ausschlaggebend zu sagen, wie kann ich, ohne dass ich persönlich als derjenige, der die Haftung übernimmt, wie kann ich nachverifizieren, ob die Angaben oder die Messdaten in dem Objekt auch sachverständig richtig angesetzt wurde? Und ist da vielleicht eine Grauzone oder sind da gegebenenfalls auch noch Flächen unterhalb einer Treppe, die ich jetzt in einem normalen 2D-Grundriss so gar nicht sehen würde? Sei denn, natürlich, der Ersteller hat mir das optimal hingelegt, aber was ist optimal und was ist dann auch noch in Deutschland 0% Fehlertoleranz? Sind aber auch wieder andere Themen. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich so auf einmal durch eine sogenannte Punktwolke, die eine solche 3D-Kamera oder 3D-Scanner erstellt, hatte ich auf einmal bei mir auf dem PC und ich hatte eine Software, die mir geholfen hat, diese Punkte in ein Format oder in eine geometrische Form zu pressen. Jetzt sagen wir 3D-Modell. Aber auf jeden Fall ein Modell pressen konnte und ich konnte in Verbindung, und jetzt ist das, glaube ich, der wichtigere Part und deswegen macht es auch Sinn, selbst wenn man sich selbst mit der Modellierung nicht beschäftigen möchte, sich aber trotzdem mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die 3D-Kameras von heute, ob es jetzt die Matterport ist oder ein Leica-Gerät, in Verbindung mit einem LiDAR-Sensor, also die ganz einfachen Ricoh-Kamera heißt sie, glaube ich, nur eine 360-Grad-Tour ermöglicht es noch nicht, eine Punktwolke daraus erstellen zu lassen oder Messdaten rechtssicher abzufassen. Sprich, du brauchst eine LiDAR-Sensorik in dieser Hardware drin, hast aber immer wieder den Zusatz der 360-Grad-Tour. Bedeutet, wir legen heute über die Punktwolken das Foto oder das Bild der 360-Grad-Tour und kann immer wieder hin und her switchen. Könnt ihr euch vielleicht auch hinterher, wenn Ja-Fragen sind, meldet euch gern, dann kann ich euch da auch mal so ein Video zur Verfügung stellen. In der einen Ansicht wirst du nur einkolorierte Messfarben sehen oder Messpunkte sehen, die eingefärbt sind. Und in der anderen Perspektive legen wir das Bild rüber. Wenn du jetzt nur die Messperspektive nimmst, könntest du mir niemals sagen, ist das jetzt eine offene Tür von einem Einbaustand oder ist das wirklich eine raumhohe Wand, die wiederum dann von der Wohnfläche abgezogen wird. An der Stelle, wo wir dann beides übereinander gelegt haben, waren wir auch so weit, dass wir sagen können, okay, wir sehen, diese Messpunkte ist eine Tür, nicht wohnflächenrelevant, können wir also aus dem Modell rauslöschen. Und dann entsprechend sachverständig werten. Lange Rede, kurzer Sinn. Heutzutage, wir machen es jetzt über 200 Mal pro Monat, wir modellieren jedes Objekt, egal ob es jetzt eine 10 Quadratmeter Studentenwohnung ist oder ob es jetzt die Grünwald-Villa ist. Oder ist es das Mehrfamilienhaus mit über 3000 Quadratmeter? Wir modellieren jedes Objekt in 3D und nutzen dann aber wieder die Dateninformationen aus dem 2D-bemaßten Grundriss, der dann von Banken und Behörden anerkannt wird. Wir haben aber, und da ist wieder das Haftungsthema und auch das Thema mit den unterschiedlichen Bundesländern, wir haben quasi die Gesamtinformationen, Höhe, Breite, Fenster, Türen, whatever, bereits mit dem einmaligen Scan der Immobilien mit dabei.
Okay. Sehr, sehr spannend. Sprich, der Scan vor Ort ist wahrscheinlich gar nicht mehr das Aufwendige. Ich laufe da natürlich geordnet durch, einmal durch jeden Raum. Sicherlich auch entsprechend eingewiesen oder ja, ich denke mal, dass es nicht jetzt so kompliziert ist und ist da vielleicht in einer halben Stunde durch, je nach Größe. Und alles andere, sprich diese Daten dann, also natürlich das Daten hochladen muss von demjenigen durchgeführt werden, der das Gerät hat, aber dann alles andere übernehmt ihr, dass ihr daraus eben einen fertigen Plan macht. Was jetzt für mich natürlich dann da auch noch mich interessieren würde, weil vielleicht nicht jeder Sachverständige auch ständig so eine Wohnflächenberechnung machen muss aktuell, wenn er zum Beispiel Belegungswertgutachten gar nicht so oft hat und dann die Banken das eigentlich eher seltener die Auftraggeber sind. Brauche ich dafür ein extra Gerät? Macht ihr das? Geht da auch? Ich habe zum Beispiel gehört, dass auch ein iPhone aktuelles so ein LiDAR-Sensor mit drin hat. Und ich sage mal, wenn ich so ein Gerät schon habe, was ich sowieso schon anderweitig nutze, reicht es oder sind die eigentlich nicht gut genug? Da einfach, was ist denn, sage ich mal, vielleicht so das Investment auch vom Sachverständigen selber, um das auf diese Art und Weise zu lösen?
Ich glaube, dass mit dem Handy oder auch mit alternativen Geräten, gerade jetzt auch OpenAI sind ja auch an verschiedenen Hardware-Themen dran. Aber ich würde eines der nächsten sein, dass es leichter wird. Aktuell gerne da auch, wenn ihr Empfehlungen habt, kommt gerne auf mich zu. Das, was ich vom Handy rauskriege, entspricht einfach nicht der Genauigkeit, die ich aktuell am vor allen Dingen deutschen Markt brauche, um einen Stempel drunter zu setzen. Ja, das kann anderen Ländern schon gehen, wenn man sich jetzt überlegt, wo das Handy herkommt. Die setzen da in der Apple-Zentrale jetzt nicht unbedingt großen Wert auf die Genauigkeit von der DIN- oder Wohnflächenverordnung in Deutschland, sondern für die ist es ist erstmal die Möglichkeit da, dass es funktioniert und du wirst damit auch scannen können, ist halt wie genau auch.
Ja, okay. Nee, verstehe ich. Aber trotzdem bedeutet, muss der Sachverständige selber sich so ein Gerät anfertigen. Du hast vorhin schon angesprochen, die Dinger sind normalerweise nicht so günstig. Oder macht ihr das mit oder wie läuft das normalerweise ab?
Genau, also wenn du mit uns kooperierst, gibt es verschiedene Modelle. Wir möchten einfach auch die regionalen Sachverständigen wiederum ein bisschen mehr fördern. Wir haben natürlich jetzt als SKP dieses gesamtdeutsche Gebiet erschlossen, haben auch etliche Netzwerkpartner, die mit uns zusammenarbeiten. Ich gebe aber immer voraus, bitte lieber Sachverständige, verpflichte dich nicht wieder einer Organisation und mach dich abhängig von meiner Auftragslage. Ich sollte nur ein Grundrauschen sein. Im besten Falle liefern wir dir die Anzahl an Aufträgen und an Scans, die es dir ermöglichen, dieses Gerät anzuschaffen. Sind wir ehrlich, richtig Geld verdienen wirst du nur, wenn du diese Dienstleistung für dich auch selber erhaschst. Wenn du jetzt einmal eine Wohnflächenberechnung im Monat hast, dann ruf vielleicht lieber an und sag, hey, kann jemand von euch kommen? Ich mache mit dem Kunden den und den Preis aus. Für die Vermittlung behalte ich mir X-Preis ein. Dann ist es, glaube ich, aktuell noch der gängigere Weg. Wir haben es aber in der Regel immer dann kennengelernt, dass wenn die Leute sich einmal mit dieser Thematik beschäftigt haben, es einfach, naja, es ist wie so ein Samensetzen, so wie es bei mir damals auch passiert ist. Und auf einmal erblüht was in deinem Kopf und du denkst dir, okay, vielleicht ist da auch, gerade wenn wir das Thema Gutachten nehmen und uns anschauen, wie schwierig haben wir Sachverständige, wir müssen nicht jammern, glaube ich, aber trotzdem auch, wie viel schwieriger ist der Markt geworden, seitdem das Sachverständige oder das Gutachterwesen sich auch mehr in die neutrale Erstellung von Gutachten in Form eines Immobilienverkaufes implementiert hat. Wie wichtig ist es denn vielleicht auch noch, mir andere Dinge links und rechts mal anzuhören und anzuschauen? Und ja, das war ein Weg, den wir gegangen sind. Wenn du mich nach Preisen fragst, mit dem Gerät, ich nenne jetzt auch den Namen nicht weiter, muss hier nicht groß Werbung machen, weil im Endeffekt arbeiten wir endgerätunabhängig. Für mich ist es, ich brauche eine Datenqualität und das Gerät, was gerade draußen am Markt die beste Messgenauigkeit in Form der Punktwolke und der 360-Grad-Tool liefert, in Kombination geht so um die 6.500 Euro los. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir haben ein paar Netzwerkpartner, die mit uns zusammenarbeiten, die gesagt haben, hey, ich gründe gerade neu, ich schule um, ich gehe von Immobilienmakler nur auf den Sachverständigen, wo wir sagen, okay, hey, wir haben noch ein Gerät da, wollen wir vielleicht eine monatliche Miete machen, willst du es dir vielleicht erst 2-3 Mal ausleihen? Wir haben auch eine Kooperation mit einem großen Hardware-Lieferanten in Deutschland, der auch Endgerät unabhängig vermietet, also nicht nur mit der Firma, wo wir mit den Endgeräten arbeiten. Die bieten zum Beispiel, und das kennst du, glaube ich, noch aus unseren Anfangszeiten, dass wir einen projektbezogenen Geräteversand mit angeboten haben. Bedeutet, Müller-Sachverständige in Hamburg hat ein 40-Parteien-Haus, was er bewerten muss und braucht dafür aber erstmal die BGF. Ja? Das ist dann aber auch eine Größe, wo ich sage, Da lohnt sich es dann auch mal, dann nimmst du dann 80 € für die Tagesmiete in die Hand. Jetzt das Witzige, die Tagesmiete ist günstiger als der versicherte Versand. Der Hin- und Rückversand lag damals bei 98 €. Das Schöne war, der Go Express kam vor die Tür, hat gesagt: Hallo Herr Müller, hier ist die Kamera, ich komme 48 Stunden wieder, selber Ort, selbe Zeit, dann nehme ich das Gerät wieder mit. Fand ich sehr spannend für die 98 €, weil ich muss mich im Endeffekt dann um nichts weiter kümmern. Die Gerätemiete lag damals bei 80 €. Sind wir uns ehrlich, ist es jetzt die Drei-Zimmer-Wohnung, wird das auch immer noch nicht rentabel.
Nee, okay. Verstehe ich. Trotzdem ist es eigentlich ganz spannend, auch zu wissen, weil am Ende des Tages muss ich es, wenn man sich überlegt, es mit anzubieten oder darauf vielleicht als Alternative umzusteigen, auch wirtschaftlich rechnen. Deshalb, was würdest du vielleicht empfehlen, wenn jetzt eben ein Sachverständiger überlegt, okay, mein Auftraggeber fragt sowieso danach, wie kalkuliere ich denn sowas, dass ich es am Ende des Tages auch, ich auf jeden Fall auch ein bisschen was dazu gewinne, nicht nur Arbeit auslagere zu Nulltarif, was natürlich auch mehr oder weniger nur sinnvoll sein kann.
Kann ich natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich glaube, ich habe auch da so ziemlich alle Höhen und Tiefen mitgenommen, die man da so mitnehmen kann. Erstes Thema, was ich euch empfehlen kann, rechnet bitte nicht nach Wohnfläche ab. Weil, was braucht die Bank in der Regel heutzutage auch dazu? Den Keller und das unausgebaute Dachgeschoss. Ja, und jetzt dreimal könnt ihr raten, was keine Wohnfläche ist. Und dann habt ihr, wie ich dann wahrscheinlich am Anfang, ein Faktor Euro X mal Wohnfläche genommen und auf einmal hast du gemerkt, oh, da war noch eine Tiefgarage mit dabei oder da war noch ein Keller mit dabei. Und auf einmal kommst du in die Bredouille und musst mit den Kunden über Preise nachverhandeln. Bedeutet das schöne Wort, das haben wir so ein bisschen für uns ja, als den richtigeren Wert bezeichnet. Wir nennen das am Ende auch in unseren Dokumenten Gesamtfläche. Gesamtfläche setzt sich zusammen aus Wohn- plus Nutzfläche. Bedeutet, wir rechnen nach den Quadratmeter Gesamtfläche ab. Das kann ich so kalkulieren, dass es auch für mich als, ja, als skalierbares Unternehmen oder als skalierbare Dienstleistung dann auch trotzdem einfach und schmal gehalten wird. Es gibt auch Kollegen, die berechnen, je nach Geschossanzahl, es geht je nach Bundesland, je nach Entfernung. Du kriegst bei uns, ob du jetzt in Usedom anrufst, kriegst du denselben Quadratmeterpreis oder die gleiche Pauschale. Das sind dann ja die nächsten Schritte, die man aber dann wirklich erst festlegen kann, wenn man auch weiß, wo ist die Range, bis wohin kann ich mit meinen Kunden gehen. Da kann man auch mit über Pauschalen sprechen. Aber auch das ist so ein zweiter Tipp. Legt euch niemals auf eine Pauschale fest, auf Aussage des Immobilieneigentümers. Weil für den ist sein Haus immer klein. Immer. Ja, und wir haben schon Angebote rausgetan für Häuser, die sind 200 Quadratmeter groß. Und haltet euch fest, wir hatten dann 1,200 war das Angebot und am Ende waren es 800 Quadratmeter. Ich weiß nicht, wie man sich so krass verschätzen kann. Der Kollege hatte aber halt ein Schwimmbad dabei. In dem Schwimmbad war noch eine Brücke gebaut und von den einen in den anderen Flügel rüber. Ich weiß nicht, ob er dann vielleicht auch nur geflunkert hat, weil er vielleicht auch so smart war und hat gesagt, naja, die rechnen nach der geschätzten Gesamtfläche ab, dann sage ich doch mal 200. Ja, das funktioniert natürlich dann. Musst du dich als Unternehmer dann schon auch, ja, breit machen und mit einer breiten Schulter anrufen und sagen, hey, also das ist schon ein Referenzwert, ist jetzt 200 oder 250, hey, dann fair, aber genau. Also ja, rechnet nicht nach Quadratmeter Wohnfläche ab und geht nicht auf Pauschalen, auf Basis oder auf Aussagen von euren Kunden, sondern wir haben noch so einen Passus dann mit eingepflegt in unsere Auftragsbestätigung. Der finale Rechnungsbetrag berechnet sich auf Basis der am Ende vor Ort durch SKP ermittelten Fläche. Das war nochmal so die Anerkennung, wo wir am Markt dann gesagt haben, damit können wir mit den Preisen drin.
Okay, schon mal ein sehr, sehr coolen Einblick auch und da Tipps dann nicht alles selber falsch machen zu müssen. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil so wie es du es bisher erzählt hast, ist ja eher so ein vielleicht zusätzliches Geschäftsfeld, um vielleicht ein bisschen unabhängiger zu sein oder quasi eine Art, was mit anzubieten, was sowieso gefragt wird. Wann würdest du sagen, als Sachverständiger macht es Sinn, das dann vielleicht auch im bisschen größeren Stil anzubieten, weil ich vermute mal auch, dass es nur nicht so viele Leute gibt, die jetzt eine Wohnflächenberechnung, eine digitalisierte anbieten, wie es eben die Leute gibt, die ein klassisches Wertgutachten erstellen. Deshalb, wann würdest du sagen, vor welchen Sachverständigen kann das Sinn machen und wer sollte dann vielleicht das einfach bloß als Möglichkeit im Hinterkopf haben, um bei Bedarf mal darauf zurückzugreifen, einfach bloß, dass es das gibt, aber es ist vielleicht nicht sein Geschäft darauf, ich sage jetzt mal, umzustellen oder zu erweitern.
Gute Frage, ja. Ob es so einen Schwellenwert gibt? Also ich habe agiert nach Nachfrage. Ja, ich habe mir den Markt angeschaut, und dann glaube ich, muss jeder Unternehmer für sich das Risiko für sich selbst abwägen, bis wohin geht's. Also ich glaube, wenn du 2 bis 5 Anfragen im Monat hast und du bist fit mit einem Laserscanner und einer Excel-Tabelle Wohnfläche zu ermitteln und die Bank erkennt das auch noch an, ey, dann brauchen wir noch nicht darüber reden, dass du 6.000 Euro in die Hand nimmst. Hast du jetzt aber 5, 6 eigene Anfragen, ohne dass du tatsächlich Werbung machst, einfach nur, weil du eine regionale Präsenz als Sachverständiger hast. Du kommst zufällig jetzt über den Podcast oder über Webinare auf SKP und stellst bei uns eine Anfrage. Haben wir noch Nachfrage im Bereich Berlin? Dann kann man gerne schauen, und da bin ich aber auch immer ehrlich, wir überbelegen keine Region. Also ich sage, lieber habe ich ein schmaleres, gut ausgestattetes Netzwerk, als dass ich 10 Sachverständige mit einer Kamera in Berlin rumlaufen habe. Bedeutet, wenn wir dir die Aussage geben, hey, wir haben zwischen 5 bis 15 Aufträge sicher im Monat, die wir in deiner Region anbieten können, sofern die notwendige Flexibilität hast. Denn das ist das, was die nächsten dann, oder was die meisten dann als nächstes vergessen. Der Markt gerade auf oder im Bereich der Wohnflächenberechnung und Grundnisszeichnung erwartet in der Regel vorgestern das Ergebnis. Weil es ist das notwendige Übel, um seine eigene Dienstleistung eigentlich zu finalisieren. Sprich, der Immobilienmakler braucht für die Freigabe der Finanzierung eine Wohnflächenberechnung. Wenn ich jetzt als Sachverständiger mich jetzt hinstelle und sage, naja, in 2,5 Wochen habe ich Zeit und dann erstelle ich nochmal 1,5 Wochen die Unterlage, dann wirst du da leider in der heutigen Zeit nicht mal wirklich Fuß fassen können. Die Rückmeldung, die wir haben, ist, innerhalb von 5 Werktagen brauchst du einen Notstermin in Gesamtdeutschland und spätestens 3 bis 5 Werktage nach dem Termin muss das fertige Ergebnis da sein. Sprich, du hast maximal 10 Werktage Zeit, um das fertige Dokument an den Markt zu bringen. Und wenn du merkst, der Markt macht Sinn und du willst gegebenenfalls auch dich mit Gutachten ein bisschen weniger beschäftigen oder erst in Zukunft beschäftigen, dann ist das gern ein Grundrauschen. Wir haben aber auch wirklich jemanden in Hamburg zum Beispiel sitzen, der, sage ich, Bauunternehmer und macht eher so Flip-Sachen. Der sagt, hey, manchmal sitze ich halt da und habe nicht so richtig was zu tun. Ich habe gerade einfach nach was gesucht, habe da im Bereich Hamburg, denn ich Interesse. Ich habe da dran zwar, ich partizipiere nicht daran, aber so kann ich zumindest mir ein gewisses Grundrauschen generieren. Ja, auch unter uns, sonst hört der niemand zu. Den haben wir die Kamera auch so hingestellt, weil so konnte ich erstmal explizit auch meine Marktverfügbarkeit in Hamburg sichern. Jetzt nicht anrufen und fragen, ob wir die Geräte verschenken oder das natürlich nicht, aber das sind natürlich so Wege und Möglichkeiten, wie man auch ja in einer Art Pioniersleistung an den Markt geht und sagt, man muss auch mal testen. Und ich verstehe jeden, der sagt, ey, Herr Grün, solange das Ding da 6.500 Euro kostet, habe ich da kein Interesse dran. Ciao, auf Wiedersehen. Dann sage ich danke fürs Gespräch. Der Samen ist gesetzt, weil glaube mir, in spätestens 2 bis 5 Jahren sprechen wir ausschließlich von solchen Themen. Dann kommen wir wahrscheinlich auch wieder zusammen.
Okay, nee, schon mal ein sehr, sehr guter, einfach auch, ja, Tipp, weil es muss immer auch die richtige Situation sein. Was ich mir persönlich gut vorstellen könnte, wäre auch, wenn man jetzt auch selber ganz frisch als Sachverständiger startet und sagt, oh, ich habe sowieso gerade wenig bis nichts zu tun, habe vielleicht doch diese Flexibilität, habe noch kein großes Netzwerk an Steuerberatern, an Anwälten, die mir Aufträge weiterreichen, nenne ich es mal, oder die hier mich verweisen. Und ansonsten passiert gerade relativ wenig. Und ich bin eben gewillt, da auch richtig um mal Vollgas zu geben und auch schnell zu sein, schnell zu agieren, kurze ja, Terminzeiten auch zu ermöglichen, dann sehe ich schon als gute, wenn es auch nur vielleicht ein Zubrot ist, aber insbesondere für den Anfang, um sich, um da seine Selbstständigkeit Stück für Stück aufzubauen. Auch du hast ja gesagt, es hat viele, viele Jahre gedauert, bis man da mal herausgefunden hat, wo man eigentlich hin möchte und was am Ende des Tages Spaß macht. Okay, cool. Zum Abschluss würde ich dich noch fragen, so einen Tipp, weil in meinen Augen bist du der perfekte Kandidat tatsächlich für diesen Podcast. Der Podcast hier geht hauptsächlich um das Thema Marketing, Verkaufen und Unternehmertum. Und alle drei Sachen hast du jetzt so, sagen wir mal, schon deine Erfahrungen sammeln dürfen. Was würdest du sagen für einen Sachverständigen, der jetzt vielleicht gerade ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt im Neudeutschen mal, struggelt und nicht so diese planbare Auftragslage hat oder da vielleicht auch sich aktuell noch unter Wert verkaufen muss? Was hast du vielleicht Tipps? Wie sollten sie anfangen? Was ist so vielleicht die Schritte, die du jetzt mit deinem ganzen Know-how da empfehlen würdest?
Hört euren Kunden zu. Hört dem Markt zu. Und versucht nicht, dem Markt zu erzählen, was er braucht, sondern manchmal, und damals, das war mein Glück, ja, und wie gesagt, viele sagen zu mir, hey Philipp, du hast da voll die geile Entscheidung getroffen, und es war genau das Richtige, wo ich einfach sage, ey Leute, ich habe einfach gehört und mein Gefühl hat mir gesagt, geh dem nach, da ist etwas, worin du dich wiederfindest. Verkauf dich nicht, wenn es nicht dein Kunde ist, dann ist es nicht dein Kunde. Aber sei auch mutig. Und vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich habe vor 5, 6 Jahren eine richtige Entscheidung getroffen. Ja, fair und danke für die Blumen und es wird schon alles gut. Und ich kann auch sehr gut davon leben. Wir sind jetzt mittlerweile 20, 25 Leute. Wir machen auch einen Umsatz, da ich sage, da macht Spaß. Aber mir muss mit 32 trotzdem auch klar sein, dass ich bis zur Rente immer noch ein paar Jährchen habe. Und nur weil ich vor 5, 6 Jahren eine richtige Entscheidung getroffen habe, werde ich nicht in 5, 6 Jahren mich hinsetzen können und sagen, ach, ich mache jetzt einfach alles so wie damals, weil da hat es auch geklappt. Diese Zeit und dieses, ja, nennen wir es einfach, diese Zeit, wie sie ist, sie fordert uns so viel ab und vor allen Dingen auch so viel Flexibilität. Wir gehen da jetzt gar nicht mehr groß rein, aber ich komme von einem mobilen, oder von einem Vertriebler, der Versicherung verkauft, in das Sachverständigenwesen. Ein Sachverständigenwesen zu Gutachten, zu Wohnflächenberechnung. Und jetzt mein nächster Schritt ist eher in Richtung Software, mich weiterzuentwickeln, weil wenn wir uns ehrlich sind, wenn das Ding hier, ich habe gerade mein Handy hochgezeigt, wenn der Leidersensor hinten am Handy soweit ist, dann werde ich als SKP nicht mehr mit einer Metaport-Kamera draußen rumfahren und meine Scan-Dienstleistung verkaufen. Ich muss mir jetzt schon wieder Gedanken machen, was ist in 5 bis 6 Jahren das Ding, dass ich sage, damals habe ich die richtige Entscheidung. Also habt Mut, geht raus und sprecht, seid offen. Also was ich gemerkt habe, ist einfach, viele Leute urteilen so oder so über dich. Viele Leute schreiben im Internet so viel Quatsch und sagen, ach, der hat Glück oder dem wurde alles geschenkt oder was auch immer. Machen sie so oder so. Hab Mut, sei ehrlich zu dir selber und ergreif die Chance, die hoffentlich vor dir liegt. Und ansonsten würde ich allen alles Gute wünschen. Würde mich freuen, auch gerade dich auch, Timo, mal persönlich nochmal zu sehen. Und Rest auch. Und ansonsten, schreibt uns, schreibt mir. Mein Positivstes war immer, wenn ich gesendet habe, habe ich auf einmal auch empfangen. Und ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Gebt was, dann werdet ihr auch was erhalten. Ob es positiv am Ende ist, wer steht auf einem anderen Blatt.
Vielen Dank dir, Philipp, für diesen spannenden Einblick auch in diese neue Welt der digitalen Wohnflächenberechnung. Ich denke mir als Zuhörer oder Zuschauer, wenn du jetzt als Sachverständiger gerade zugehört hast und darüber nachdenkst, wie du vielleicht dein Geschäft in dem Hinblick erweitern kannst, sei es mit einem skalierbaren Modell, was vielleicht weniger Messaufwand hat als früher, dann schau einfach gerne mal bei SKP vorbei und sprich einfach mal mit den Jungs. Und ansonsten, wenn du wissen willst, wie du dein eigenes Sachverständigenbüro generell sichtbarer machen möchtest, um auch abgesehen von den Wohnflächenberechnungen einfach mehr Aufträge zu bekommen, die sich auch wirklich rentieren, und dann eine planbare Auftragslage für deine Zukunft im Sachverständigenbüro zu haben, dann schau gerne auf vok-digital.com vorbei und melde dich für ein Erstgespräch ein. Und ansonsten sage ich danke dir und bis bestimmt zu irgendwann wieder. Ich glaube, da ist da so viel Gesprächsstoff offen, dass wir da locker noch 2, 3 weitere Folgen mal aufnehmen können.
Ja, danke dir und euch. Alles Gute.